SWR 2 aktuell.
Im Studio ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Tag. Das sind unsere Themen bis 12:30. Die Hausärzte schlagen Alarm, weil sie weniger mRNA-Impfstoff bekommen. Die NATO-Außen- und Verteidigungsminister debattieren über internationale Krisenherde. Und in 100 Tagen soll die Sommerolympiade in Tokio beginnen. Wir schauen nach, wie die Sportlerinnen und Sportler sich auf das Event vorbereiten. Vergangene Woche konnten wir fast schon hoffen, dass wir das Impfchaos in Deutschland überwunden haben. Da konnten wir einen Impfrekord feiern und den gelungenen Start der Impfungen in den Hausarztpraxen. Diese Woche sieht das schon wieder anders aus. Die Kassenärztliche Vereinigung hat heute Alarm geschlagen. Für sie soll es weniger Dosen von BioNTech und Moderna geben, dafür mehr von AstraZeneca. Und der Impfstoff ist notorisch umstritten und unbeliebt. Dr. Stefan Hofmeister ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Frage an ihn, wie sehr wirft dieser Lieferengpass die Impfkampagne zurück?
Also wir haben insbesondere in der 16. Kalenderwoche, also nächste Woche, eine etwas reduzierte Zahl an Impfstoffen, allerdings nicht die Gesamtmenge. Die ist fast gleich wie in der KW15. Allerdings sind die Impfstoffarten vertauscht. Also wir haben inzwischen ein Verhältnis angekündigt von 1:1 zwischen BioNTech und AstraZeneca, was natürlich die Praxen beim Einbestellen, beim Planen, bei der Vorbereitung und auch bei den ja bekannten Erschwernissen, die mit AstraZeneca jetzt kommunikativ verbunden sind, natürlich deutlich verlangsamt.
Sind aber nicht gerade die Hausärztinnen und Ärzte prädestiniert dafür, AstraZeneca zu verimpfen? Die kennen doch die Patienten viel besser als der Arzt im Impfzentrum, der den Menschen zum ersten Mal sieht.
Die Hausärzte sind ja weder geeignet noch in der Lage, zeitlich Menschen zu überreden zu einem Impfstoff, den sie gar nicht möchten. Und die Menschen haben sehr klare Vorstellungen, was sie möchten oder nicht möchten. Das heißt also, wenn jemand AstraZeneca bereit ist zu nehmen, kann man den als Hausarzt gut impfen mit der Limitation, es geht nur über 60. Und wie gesagt, überreden kann auch ein Hausarzt niemand. Das wird er und sollte er auch nicht tun, denn das Impfen ist eine Vertrauenssache. Das heißt also, die Hausärzte können AstraZeneca impfen, das tun sie auch, wir empfehlen das auch. Aber je mehr im Verhältnis AstraZeneca dahin kommt, umso langsamer wird das Impfen dort. Denn es ist einfach immer schwieriger, Leute zu finden. Zumal die Priorisierungen noch nicht flächendeckend einheitlich aufgehoben sind, sodass also sowohl die Einschränkung über 60 als auch die Priorisierung zum Teil noch gilt. Und da wird es dann einfach unheimlich eng, genug Leute zu finden, die das anstandslos sich impfen lassen. Das regional etwas unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel aus Westfalen gestern gehört, dass es nicht so sehr problematisch ist. Wir wissen aus anderen Regionen Deutschlands, Patienten rufen an, fragen, was für einen Impfstoff haben sie, dann sagen sie Astra, dann sagen sie, dann brauchen wir keinen Termin machen.
Es geht ja auch nicht ganz ums Überreden. Wie ist es denn, die Hausärzte sind doch aufgrund ihres Vertrauensverhältnisses vielleicht viel besser geeignet, zumindest die Zweifel, die unberechtigt sind, gegenüber AstraZeneca auszuräumen, als jetzt ein ganz fremder Mensch, der im Impfzentrum auf einmal vor einem steht.
Ja, das tun sie auch, wie gesagt, aber es geht ja hier um eine schnelle Impfkampagne. Wenn sie sich dafür jeweils 15 Minuten Zeit nehmen müssen, um jemanden wirklich zu überzeugen, und ich bin selber Hausarzt, ich habe das je gemacht, dann kommen sie nicht voran, da können sie nicht impfen. Das lähmt vollkommen den Praxisbetrieb, die Praxen sind ja keine Impfzentren. Es müsste genau umgekehrt sein. Wenn man dafür viel Zeit braucht, weil so viel Vertrauen gegenüber dem Impfstoff verspielt wurde, dann braucht man viel Zeit zur Beratung. Genau das ist in den Hausarztpraxen nicht möglich, denn die Hausarztpraxen, dürfen Sie nicht vergessen, haben bis zu 2 Millionen Patienten am Tag, kranke Menschen auch noch zu betreuen. Die impfen zusätzlich zu allem, was sie auch sonst tun.
Auch Johnson & Johnson hat jetzt angekündigt, weniger Impfstoff zu liefern oder später, weil auch hier die Nebenwirkungen von Thrombosen befürchtet werden. Bereitet Ihnen das Sorgen?
Ja, insgesamt bereitet es uns Sorgen, dass wir mit der Impfkampagne tatsächlich in Deutschland einfach langsam vorankommen, weil das tatsächlich mit den Impfstofflieferungen und wahrscheinlich auch mit den Bestellungen nicht so geklappt hat wie in manch anderem Land. Das ist besorgniserregend, weil wir auf der anderen Seite natürlich Leid erleben. Leid einmal durch die, die erkranken, Leid aber auch für all diejenigen, die unter all den Folgewirkungen und Einschränkungen der Grundrechte erheblich leiden, die wirtschaftlich und psychosozial im Moment auf dem Zahnfleisch gehen. Insofern ja, das Impfen ist das Einzige, was uns wirklich weiterhilft. Und jede Verzögerung beim Impfen ist für alle in Deutschland schwierig. Und damit ist auch jeder Ausfall von Lieferungen und jede Verkomplizierung des Impfprozesses ausgesprochen problematisch und fragwürdig. Und wenn der Impfstoff Johnson & Johnson nicht dazukommt, das waren 10 Millionen avisierte Dosen, eine Spritze, das wären also mit einer Spritze 10 Millionen Bürgerinnen und Bürger fertig geimpft gewesen. Wenn das ausfallen sollte, dann wäre das natürlich ein Schlag ins Kontor.
Von Seiten der Politik wurde ja immer versprochen, dass ab April die Impfkampagne in Fahrt kommt. Können wir uns denn jetzt trotz dieser Verzögerung trotzdem noch darauf verlassen?
Also wir kriegen die Zahlen mehr oder weniger immer nur wochenweise und wie man sieht, nicht zuverlässig, denn die Lieferungen, so wie sie besprochen waren, sind ja jetzt in ihrer Zusammensetzung geändert worden. Da hatten wir schon darüber gesprochen, für die Woche 17 auch. Wie es dann weitergeht, können wir nur spekulieren, das wissen wir einfach noch nicht. Wir hoffen, dass wir Impfstoff bekommen. Wir haben gezeigt, die Praxen können impfen. Wir haben sehr, sehr viel mehr Praxen, die in der Warteschlange stehen, um impfen zu dürfen. Wir haben gezeigt, dass wir die uns übrig gelassenen Dosen problemlos verimpft bekommen. Wir könnten auch wesentlich mehr verimpfen. Das ist sonnenklar, das haben wir auch immer gesagt. Und wir brauchen nur Impfstoff, nur einfach Impfstoff. Und entscheidend natürlich Impfstoff, der von der Bevölkerung akzeptiert wird und der gut und zügig und auch in engem Zusammenhang zu impfen ist. Stellen Sie sich mal vor, jetzt werden Mischimpfungen angeboten, für die es keine wissenschaftliche Evidenz gibt, keine abschließende. Die international, mindestens die WHO, hat das nicht anerkannt. Was machen wir dann mit solchen Impfschemata, die da jetzt propagiert werden? Was machen wir mit Verlängerung der Impfzyklen, die durch Zulassungsstudien nicht abgedeckt sind? All diese Dinge gefährden aus unserer Sicht potenziell dann den Erfolg einer solchen Impfkampagne. Sie wollen sich ja auch darauf verlassen können, dass das, was Sie dann bekommen, tatsächlich auch in der Form erforscht, erprobt ist und auch international anerkannt, wenn Sie dann verreisen wollen zum Beispiel.
Das war Dr. Stefan Hofmeister, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Mittlerweile, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, hat sich auch das Bundesministerium für Gesundheit zu Wort gemeldet. Ein Sprecher hat die Kritik der KBV zurückgewiesen. Es sei immer klar gewesen, dass die Praxen nach 2 Wochen auch andere Präparate bekämen. Außerdem sollen in der letzten Aprilwoche wieder 1,16 Millionen Dosen BioNTech an die Arztpraxen gehen und zusätzlich dazu knapp 340.000 von AstraZeneca. Ja, durchwachsene Nachrichten also in Sachen Impfen von den Kassenärzten. Gute Nachrichten dafür aus der Wirtschaft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BASF in Ludwigshafen können sich ab heute auf dem Werksgelände gegen Corona impfen lassen. Das größte Chemiewerk der Welt hat dafür ein eigenes Impfzentrum eingerichtet. Die BASF ist nach eigenen Angaben der erste größere Industriebetrieb bundesweit, der seinen Beschäftigten und Angehörigen in einem eigenen Zentrum ein Impfangebot macht. Unser Reporter Heiko Wirz berichtet.
Das Interesse der Beschäftigten ist riesengroß, sagt Michael Heinz, Vorstandsmitglied der BASF und Leiter des Standortes Ludwigshafen mit rund 40.000 Beschäftigten. Zunächst ist die Impfgruppe 2 an der Reihe, also Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes. Michael Heinz.
Also die Resonanz ist bisher sehr, sehr positiv. Wir haben gerade in dieser Impfgruppe 2 circa 4.000 Mitarbeiter, die darunter fallen würden. Und wir haben jetzt schon knapp 2000 Buchungen.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat das werksinterne Zentrum als offizielles Corona-Impfzentrum anerkannt. Und zwar im Rahmen des Modellprojektes Betriebsarztimpfungen. Der BASF werden wöchentliche Lieferungen von Impfstoff zugesichert. BASF-Vorstandsmitglied Heinz sichert zu, dass die Impfreihenfolge auch hinter den Werkstoren eingehalten wird.
Es gibt ja keine Impfdrängler. Also wir haben ja zwar ein internes Buchungssystem, aber die Verimpfungen, die werden ja auch in einer Datenbank beim Land Rheinland-Pfalz registriert. Das heißt also, wir halten uns hier strikt auch an die Impfreihenfolge. Und da kommt es überhaupt nicht darauf an, ob Sie in irgendeinem Betrieb arbeiten oder ob Sie im Vorstand tätig sind.
Aber besteht bei einem Impfzentrum auf dem Werksgelände nicht die Gefahr, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezwungen werden, sich impfen zu lassen?
Eine verpflichtete Impfung wird es bei BASF nicht geben.
Das Unternehmen hat eine Multifunktionshalle in der Nähe von Tor 11 zum Impfzentrum umgebaut und ein eigenes Online-Buchungssystem entwickelt. Das hat mehrere hunderttausend Euro gekostet, sagt Michael Heinz.
Davon sind mal die Personalkosten ausgenommen, denn wir haben ungefähr 100 Mitarbeitende, die abwechselnd für den Betrieb des Impfzentrums sorgen müssen. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Kosten standen bei uns nicht im Vordergrund, denn die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist unbezahlbar.
Allerdings rechnet sich das Impfzentrum am Ende wohl auch finanziell für die BASF, weil die Beschäftigten einfach schneller geimpft werden, auch wenn sie im Schichtdienst arbeiten.
Sie können sich quasi einfach zwischendurch den Impftermin während des Arbeitsalltags buchen und den dann auch entsprechend wahrnehmen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil im Vergleich zu einer externen Impfung, denn dort können Sie sich den Termin nicht aussuchen.
Übrigens, Michael Heinz ist noch nicht an der Reihe. Da hilft es auch nicht, dass auf seiner Visitenkarte Vorstandsmitglied steht, denn er ist
unter 60 und gesund. Das heißt also, ich stehe ganz am Ende der Schlange.
Die BASF fängt an, ihre Mitarbeiter zu impfen. Dazu war das ein Beitrag von Heiko Wirz. Es ist gleich 12.15 Uhr. Söder oder Laschet? Die Union ringt weiter um eine Entscheidung in der K-Frage. Gestern hatten sich die beiden Bewerber für die Kanzlerkandidatur in der Unions-Bundestagsfraktion vorgestellt. Wie aus der Sitzung bekannt wurde, haben Laschet und Söder auch einige Spitzen in Richtung des jeweils anderen verteilt. Der Entscheidungsfindungsprozess der Union zur K-Frage droht damit zum unrühmlichen Schauspiel zu werden, wenn er das nicht schon längst ist. Uwe Lüb aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit einem Kommentar.
Die Zerstörung der CDU. Der YouTuber Rezo hat damit zwar was anderes gemeint, aber für das, was wir gerade erleben, passt der Titel. Mit voller Wucht ist die Partei Helmut Kohls und Angela Merkels dabei, sich selbst zu demontieren. Sicher, das, was passiert, ist auch Ausdruck von Zwängen. Dem Zwang, den nun mal gewählten Vorsitzenden Armin Laschet auch zum Kanzlerkandidaten ausrufen zu müssen. Zu groß ist sonst die Gefahr, dass der nächste Vorsitzende von der Fahne geht, ein neuer Führungsstreit aufbricht. Der GAU für die CDU. Wenige Monate vor der Bundestagswahl trudelte sie in den Abgrund. Es drohte eine ganz andere Sozialdemokratisierung der CDU, nämlich sich bald auf dem mageren Zustimmungsniveau der SPD wiederzufinden. Aber es gibt auch den Zwang, sich mit der CSU einigen zu müssen. Markus Söder weiß das und spielt diesen Trumpf genüsslich aus. Eine Spaltung der Union vor der Wahl wäre genau der GAU. Zum Rest siehe oben. Es rächt sich, dass Bundeskanzlerin Merkel keine möglichen Gegenspieler neben sich hat groß werden lassen, die jetzt unwidersprochen nach der Kanzlerkandidatur greifen könnten. Es rächt sich, dass die CDU zu lange gezögert hat, sich um die mögliche Nachfolge Merkels zu kümmern. Es rächt sich, dass die CDU nicht mutig genug war, ihren alten Fraktionschef Friedrich Merz zum Parteichef zu machen. Söder hätte es nicht gewagt, sich gegen einen noch selbstbewusster als er selbst auftretenden Merz zu positionieren. Natürlich kann man das letzte Schaulaufen der beiden möglichen Kandidaten in der Fraktion als demokratische Stärke auslegen, wie es die CDU fast schon verzweifelt versucht mit ihrem Mantra, welche Partei denn sonst gleich zwei Ministerpräsidenten aufzubieten hat, die Kanzler werden wollen. Tatsächlich aber liefert sich die Union vor den Augen des sich immer weiter abwendenden Publikums einen erbärmlichen Machtkampf, getragen von Eitelkeiten, Sticheleien und handfesten Fouls. Union bedeutet Einheit. Die CSU steht geschlossen hinter Söder. Doch die CDU offenbart unfreiwillig ihren wahren Zustand. Sie ist längst zerrissen. Zu lange schon haben ihre konservativeren Machtpolitiker Merkel ertragen. Viele haben sie nie gewollt, sondern sind nur bequem in ihrem Fahrwasser geschwommen, solange sie für Wahlerfolge gesorgt hat. Was im Moment bleibt, ist eine ermattete Partei, die erkennbar und berechtigt um ihren Einfluss bangt. Wie auch immer das aktuelle Hauen und Stechen ausgeht, es hat die CDU ihrer Zerstörung näher gebracht.
Ein Kommentar von Uwe Lüb aus dem ARD-Hauptstadtstudio war das. Die NATO-Außen- und Verteidigungsminister beraten heute über die Krisen der Welt. Und da gibt es bekanntlicherweise einige. Welche Rolle die USA in Zukunft bei der Lösung all der Probleme übernehmen wollen, darüber spreche ich gleich mit dem Politikwissenschaftler Johannes Fawig. Vorher fasst noch einmal unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt zusammen, worum es heute geht und wer sogar persönlich nach Brüssel in die NATO-Zentrale kommt.
Washington hat seine beiden Minister persönlich nach Brüssel geschickt. Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin sind zu Gast im NATO-Hauptquartier. Von dort aus werden sie an der Videoschalte teilnehmen. Es wird erwartet, dass die beiden Amerikaner den Partnern darlegen, wie Washingtons neuer Kurs aussieht an den beiden zentralen Konfliktherden in der Ukraine und in Afghanistan. Für den Afghanistan-Einsatz hat US-Präsident Biden schon sein Ziel vorgegeben. Bis zum 11. September sollen die amerikanischen Truppen abgezogen sein. Die NATO-Partner müssen nun beraten, ob sie folgen. Ihre Sicherheit im Afghanistan-Einsatz hängt stark von der amerikanischen Unterstützung ab. Das gilt auch für die Bundeswehr. Beim Thema Ukraine-Krise liegt der Wunsch der Regierung in Kiew auf dem Tisch nach mehr Unterstützung durch die NATO. Mit einem direkten Eingreifen der Allianz wird aber nicht gerechnet, denn das könnte eine militärische Konfrontation mit Russland zur Folge haben, sagen Diplomaten.
Soweit Helga Schmidt aus Brüssel. Ich habe über dieses Thema vor der Sendung mit Johannes Fawig gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und NATO-Experte an der Universität Halle. Aus den USA kommen heute extra Verteidigungsminister und Außenminister persönlich nach Brüssel zum NATO-Treffen, obwohl sie sich auch einfach hätten zuschalten können. Wollen die USA wieder mehr Verantwortung auf dem internationalen Parkett übernehmen?
Ja, sie wollen mehr und anders vor allen Dingen Verantwortung übernehmen, als das in der Trump-Administration der Fall war. Die Pflege von Alliierten und Bündnispartnern steht ganz oben auf der Agenda der USA. Man soll sich aber nicht täuschen, die Pflege ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, amerikanische Interessen durchzusetzen. Und das macht jetzt diese Administration sehr viel geschickter als die Vorgänger.
Heißt das, sie braucht auch mehr Unterstützung als die letzte Administration?
Ja, wenn man Einfluss haben möchte auf die USA, und ich glaube, das ist eine gute Idee, dass man Einfluss haben will, dann geht das nur, wenn man liefert, wie man das neudeutsch sagt. Und da gibt es eine ganze Reihe an Themen, wo man noch unterschiedlicher Auffassung ist. Und wenn man die USA gewissermaßen in europäische Sicherheitsangelegenheiten involviert halten will, dann muss man ein Stück weit auf amerikanische Interessen eingehen. Und diese Verhandlungen, genau die passieren jetzt.
Ein Kernthema des NATO-Treffens heute ist ja die Situation in der Ostukraine, und da sorgt der russische Truppenaufmarsch an der Grenze für Unmut. Wie kann die NATO mit dem, sagen wir mal, selbstbewussten Auftreten Russlands umgehen?
Die NATO kann da nicht so viel machen. Man sollte auch darauf hinweisen, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied ist. Das heißt, es gilt in keiner Weise eine Beistandspflicht gegenüber der Ukraine. Die Ukraine ist aber sehr wohl ein sehr enger Partner der NATO. Die NATO beteiligt sich an Ausbildung von ukrainischen Streitkräften. Viele NATO-Staaten liefern Waffen an die Ukraine. Das heißt, die NATO ist, auch wenn sie das nicht will, involviert in diesem Konflikt. Und das schaukelt sich jetzt hoch, weil der Konflikt eben ungeklärt ist. Die Ukraine hat die Position noch nicht gefunden zwischen West und Ost. Und sozusagen Russland versucht das jetzt zu nutzen, verletzt die territoriale Integrität eines souveränen Staates in Europa. Und das ist schon ein schwerwiegender Vorgang. Aber die NATO hat wenig Mittel, darauf einzuwirken.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass das eskaliert?
Ja, das ist eines der Probleme. Man weiß es nicht genau, was Putin vorhat. Das war in der Krim-Krise 2014 schon so, da haben die wenigsten mit gerechnet. Und auch jetzt ist nicht klar, was Putin vorhat. Es ist denkbar, dass die Ostukraine besetzt werden soll. Das wäre schwerwiegend. Dann kann es sozusagen kein normales Verhältnis zu Russland geben. Wir wissen nicht, was Russland heute vorhat. Und das ist genau das Problem.
Der neue US-Präsident Biden hat sich mit seinem Killer-Urteil über Putin ja wenig diplomatisch gezeigt. Jetzt die russische Provokation in Sachen Ukraine. Sind das noch nur Muskelspiele oder sind die Beziehungen speziell zwischen der USA und Russland wirklich so angespannt?
Ja, ich glaube, Biden wollte sich mit diesem Statement deutlich von Trump abgrenzen, der ja ein komisches Verhältnis zu Russland hatte. Man wusste überhaupt nicht genau, was da vor sich ging. Und Biden hat sich jetzt klar positioniert. Ich persönlich fand das ein Fettnäpfchen. Das war keine gute Idee, dieses Sprachbild vom Killer zu nehmen, weil mit einem Killer verhandelt man üblicherweise nicht. Das heißt, das hat diplomatische Manövriermasse genommen und die kühle Reaktion von Putin auf den Vorschlag von Biden, sich jetzt in einem neutralen Drittstaat zu treffen und die ganze Breite der Themen mal durchzusprechen, zeigt ja auch, dass keine gute Idee war. Russland ist ein schwieriger Partner, aber es macht gar keinen Sinn, einen politischen Führer Killer zu nennen, weil mit einem Killer kann man nicht mehr reden.
Sie haben jetzt gerade das Gipfeltreffen schon angesprochen. Wie stehen denn die Chancen auf eine Aussöhnung zwischen Biden und Putin?
Ich glaube, leider nicht gut. Das Verhältnis liegt in Schutt und Asche. Und ich glaube aber schon, dass wir einen neuen politischen Anlauf brauchen. Weil wir sehen ja jetzt, wenn die Dinge sich hochschaukeln, dann gewinnt eigentlich niemand. Das heißt, Russland muss sich ändern, ja. Aber auch der westliche Blick auf Russland muss sich ein Stück ändern. Wir müssen wieder mit Russland ins Gespräch kommen. Weil wir sind in einer sehr, sehr unguten Eskalationsspirale, von der niemand gewinnen kann.
Wie ist denn in diesem Kontext die Ankündigung der USA zu verstehen, die Truppen in Deutschland wieder zu verstärken? Ist das auch als Signal an Russland zu werten, dass die USA weiterhin in Europa präsent sein wollen?
Ja, das muss man eindeutig so sagen. Das ist ein klares Statement. Wir müssen nochmal in Erinnerung rufen, die Trump-Administration wollte 12.000 Soldaten abziehen. Wir haben ungefähr noch 35.000 Soldaten derzeit in Deutschland stationiert, der größte amerikanische Truppenstandort außerhalb der USA. Und das ist jetzt ein Zeichen, dass das nicht weiter abgebaut wird, sondern ausgebaut wird. Und ein Zeichen ist auch, wofür die neuen Truppen gedacht sind, nämlich für den Bereich Cyber, für den Bereich elektronische Kampfführung. Also die entscheidenden Fragen der Sicherheitspolitik, da zeigen die Amerikaner jetzt Flagge in Europa. Und das ist wirklich ein starkes Zeichen für europäische Sicherheit.
Das war der Politikwissenschaftler Johannes Fawig, NATO-Experte an der Uni Halle. Heute in 100 Tagen sollen die Olympischen Spiele in Tokio beginnen. Aber ist das wirklich so realistisch? Hierzulande sind die Restaurants, Kulturstätten und Sportstadien noch weitestgehend geschlossen. Da fällt es schwer, sich geregelte, halbwegs normale Sportwettbewerbe in Tokio vorzustellen. Auch wenn ausländische Zuschauer bekanntermaßen nicht kommen dürfen. Die Sportlerinnen und Sportler bereiten sich natürlich trotzdem vor, so gut das eben geht. Und nicht nur in sportlicher Hinsicht laufen die Vorbereitungen. SWR-Reporterin Desiree Krause hat mit einigen Athletinnen und Athleten gesprochen.
2,5 Stunden lang sitzt Zehnkämpfer Kai Kaczmirek aus Neuwied täglich im Auto, um zum Training zu fahren. Eine andere Möglichkeit gibt es für ihn gerade nicht. Trotzdem, während andere ins Auslandstrainingslager fliegen, bleibt er in Deutschland.
Die können natürlich sich sehr gut auf die Olympischen Spiele vorbereiten, haben das tolle Wetter, direkt kurze Wege. Aber das Risiko ist einfach zu groß im Moment, sich mit Corona anzustecken.
Hindernisläuferin Gesa Krause wagt die Reise. Sie macht sich in den USA fit für Tokio. Auch wenn alles ein bisschen aufwendiger ist als sonst.
Früher hat man sich ein Ticket gebucht, ist zum Flughafen gefahren und losgeflogen. Jetzt ist immer noch so ein komischer Beigeschmack doch dabei, dass man denkt, klappt's denn diesmal auch wirklich?
Die Hallensaison hat ihr gezeigt, dass Sportveranstaltungen unter strengen Hygienekonzepten möglich sind. Deswegen blickt Krause optimistisch in Richtung Tokio.
Ich denke, es werden andere Olympische Spiele, aber ich hoffe, dass sie stattfinden können. Ich hoffe, dass ich dann gesund und munter dabei bin.
Die Gesundheit der Athletinnen und Athleten und vor allem die Impfung ist das große Thema für Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Bevorzugt werden wollen die Sportlerinnen und Sportler nicht, aber trotzdem drängt die Zeit.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Risiko zunimmt, weil wir beispielsweise wissen, dass sich allein im vergangenen Monat 35 Athletinnen und Athleten an Corona infiziert haben.
Bisher sind 12% des deutschen Teams geimpft. Hörmann sieht es als realistisch an, dass alle bis zum Start der Spiele die Möglichkeit bekommen. Und als notwendig.
Weil man nur dann guten Gewissens die Mannschaft nach Tokio entsenden kann.
Eine Impfung nicht nur für sich, sondern für alle, will Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul. Er wünscht sich,
dass wir so weit gekommen sind mit den Impfungen in Deutschland, dass wir nicht drüber nachdenken mussten, ob Sportler priorisiert behandelt werden müssen oder nicht und es trotzdem Impfungen gegeben hat für Sportler.
Nur 100 Tage bleiben, um dieses Ziel noch zu erreichen. Hinter Olympia 2021 steht weiterhin ein Fragezeichen.
Das war Desiree Krause. Mehr als 53.000 Euro. So viel ist ein einziger Bitcoin aktuell wert. Seit Jahresanfang hat sich der Kurs der Kryptowährung damit nahezu verdoppelt. Und davon profitiert nicht nur, wer in Bitcoins investiert hat, sondern allen voran die größte Handelsplattform für Digitalwährungen im Netz, Coinbase. Heute geht das Unternehmen an die Börse. Und dieser Börsengang ist für viele ein Zeichen dafür, dass Digitalwährungen aus der Finanzwelt nicht mehr wegzudenken sind. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie zeigt sich das genau?
Ja, allein schon an der zu erwartenden Bewertung von Coinbase. Das Unternehmen könnte mehr als 100 Milliarden Dollar wert sein und damit auch weit mehr als der größte traditionelle Handelsplatz. Die New Yorker Börse ist es. Das Unternehmen dahinter ist aktuell 66 Milliarden Dollar wert und zum Vergleich noch die deutsche Börse, die liegt umgerechnet bei etwas mehr als 30 Milliarden Dollar.
Der Bitcoin und andere Digitalwährungen haben in den letzten Jahren massive Kursschwankungen durchgemacht. Sind solche Schwankungen denn auch bei Coinbase zu erwarten?
Schlimmstenfalls ja. Tatsächlich hat Coinbase durch den aktuellen Bitcoin-Kurs so richtig Rückenwind. Allein im ersten Quartal lag der Umsatz bei etwa 1,8 Milliarden Dollar. Das ist fast 10-mal mehr als im selben Zeitraum letztes Jahr. Aber natürlich ist das vom Kurshoch des Bitcoins angefeuert und daraus auch, dass immer mehr Menschen in Bitcoins investiert haben. Viele davon über Coinbase. Heißt aber auch, platzt die Bitcoin-Blase, kann die Luft auch schnell wieder raus sein. So war es beim letzten Crash und deswegen räumt Coinbase selbst eine, Zitat, immanente Unberechenbarkeit ein.
Heißt das, dass Coinbase eher ein Zockerpapier ist?
Ja, entweder das oder das genaue Gegenteil. Ein Grund, warum die Bewertung überhaupt nämlich so hoch ist, ist die Erwartung vieler Finanzexperten, dass Digitalwährungen in Zukunft eine viel, viel größere Rolle im Finanzsystem spielen werden. Und auch wenn es vorerst noch mehr Rückschläge geben kann, könnte Coinbase auf lange Sicht doch ein immenses Potenzial haben. Und deswegen könnte dann auch die Aktie langfristig attraktiv sein. Das hoffen zumindest die Optimisten.
Heute Nachmittag also geht Coinbase in den USA an die Börse, schon längst an der Börse. Und heute auch Thema ist SAP. Der Waldorfer Softwarekonzern hat vorläufige Quartalszahlen vorgelegt. Zuletzt war die Geschäftslage etwas schwierig. Geht's denn wieder aufwärts?
Ja, zumindest sieht es danach aus. Vor allem das sogenannte Cloud-Geschäft mit Software-Abos über das Internet hat einen ordentlichen Sprung gemacht und zwar um 7%. Auch die Software-Lizenzen sind so viel nach hochgegangen. Und auch insgesamt lief das Geschäft so gut, dass SAP sogar seine Jahresprognose angehoben hat. Nachdem die letztes Jahr zweimal gesenkt werden musste, sind das sicherlich richtig gute Nachrichten. Und es zeigt sich heute auch am Kurs. Die Aktie legt zeitweise mehr als 4,5% zu. Der DAX insgesamt ist dagegen kaum in Bewegung. Zum Mittag ist er ganz leicht im Minus, 0,1%, nämlich aktuell steht er bei 15.220 Punkten und auch der Euro wenig verändert bei 1,20 Dollar.
Vielen Dank an Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Und das war SWR 2 aktuell mit Jan-Frederik Willems.